Carsten Kammholz, da sind wir wieder.
Resa Mehmann, ich grüße dich.
Hey, heute haben wir tatsächlich eine nicht so schöne, inhaltliche Folge, wenn ich ehrlich bin. Ich habe lange überlegt und dich auch darauf angesprochen, ob wir darüber sprechen sollen oder nicht, also das Thema Iran. Wir sind da gerade mitten in einer der größten Protestwellen, die ich persönlich mitbekommen habe. Stand heute hat USA Iran noch nicht angegriffen oder auch noch nicht befreit, egal wie man es sehen möchte. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt darüber sprechen kann. Also es belastet mich sehr. Ich bin gebürtiger Iraner. Wahrscheinlich kann man das am Namen Reza wahrscheinlich schnell sehen. Und ich habe mich trotzdem entschieden, heute, und du bist mit dabei, das freut mich sehr, über das Thema zu sprechen, über das Thema Iran und was da Status ist, Status quo. Und wie das alles eigentlich zustande gekommen ist. Also erstmal auch vielen Dank, dass du da offen bist, darüber zu sprechen.
Ja, ich bin total dankbar, dass du offen bist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass deine Sicht der Dinge für ganz viele Menschen auch nochmal über das klassische Nachrichtliche hinaus großen Mehrwert bieten kann. Darf ich gleich eine Frage schon mal stellen?
Bitte, ja.
Weil das, was ich als Nachrichtenkonsument höre, ist schon dramatisch genug. Das Internet ist gesperrt dort. Wir wissen nicht, wie viele Tausende Tote es schon gibt. Wir wissen nicht, wie viele Tausende oder Zigtausende inhaftiert worden sind. Wir wissen nicht, was aus denen wird. Kriegst du mehr mit? Hast du persönliche Drähte in das Land, wo du doch mehr erfahren kannst?
Also es ist eine fürchterliche Situation. Also ganz plain gesprochen. Ich habe tatsächlich über meine Eltern die Drähte zu Familie, Verwandte aus unserer Heimatstadt Rasht. Und Rasht ist am Kaspischen See, Kaspischen Meer, also circa so 250 Kilometer ungefähr von Teheran entfernt. Und da kriegen wir, wenn das Telefon mal funktioniert, ein bisschen was mit, wie schlimm eigentlich die Situation ist. Ich glaube, es ist so, in Teheran ist natürlich am meisten los, aber auch in unserer Heimatstadt. Es waren auch viele Proteste, viel Angst vor allem, weil jeder weiß, wenn er auf die Straße geht, der kann jetzt einfach ermordet werden.
Aber in deiner Heimatstadt gab es auch Proteste?
Ja, wie in vielen anderen Städten.
Was ist da passiert?
Ich glaube, das, was wir in den Nachrichten gesehen haben, so ungefähr war es in vielen Städten. Die Leute sind auf die Straßen gegangen. Es hat ja alles von Teheran aus angefangen, dass die Leute, der Händler insbesondere, protestiert haben wegen Inflation und so weiter. Es ist wirklich man kann sich vielleicht 40% Inflation erstmal hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Aber ich kriege das real life mit, dass du tagtäglich einen anderen Preis zum Beispiel für Hähnchenfleisch. Ich weiß noch auch schon vor ein paar Jahren, als meine Großmutter noch am Leben war, die hat dann ab und zu, wenn wir telefoniert haben, auch erzählt gehabt, so von einem auf den anderen Tag zahlst du 40% zum Beispiel mehr. Das kann wirklich von einem auf den anderen Tag sein. Und wenn du das jetzt über Jahre hinweg mitmachst, und so sind die Proteste ja erstmal gestartet, aus Verzweiflung würde ich sagen, wenn du das über Jahre hinweg mitmachst, da entsteht eine Unzufriedenheit. Und das ist in Teheran gestartet und als es immer größer wurde, haben andere Städte sozusagen sich angeschlossen. Leute sind auf die Straßen gegangen, viele Jugendliche insbesondere sind auf die Straßen gegangen. Hintergrund ist, ich weiß nicht, wie gut du Iraner oder Perser kennst, wir sind ein Volk aus meiner Sicht, das Bildung ist für uns ein hohes Gut. Also Iraner studieren meistens. Ich kenne kaum einen Iraner, das meine ich jetzt nicht arrogant oder so, der nicht studiert hat. Ich kenne wirklich kaum einen. Das hängt mit unserer Kultur zusammen. Und wenn du dann aus Geschichten von meinen Cousins, Cousinen und so weiter aus dem Iran mitbekommst, studieren jahrelang und sind dann erstmal arbeitslos und fahren dann Taxi und das, was denen versprochen wurde, du studierst, machst eine Ausbildung und so weiter, danach kannst du Geld verdienen. Wenn das nicht eintritt, dann entsteht eine Unzufriedenheit, eine ganz große. Und das dann über Jahre hinweg potenziert, ich glaube, aus dieser Unzufriedenheit heraus. Natürlich kommen noch viele andere Themen mit rein, aber aus dieser Unzufriedenheit heraus war das dann, glaube ich, klar für viele Menschen, ich schließe mich diesem Protest an.
Und dieser Protest, ist der von dem, was du von deinen Verwandten gehört hast, wirklich rein quasi finanziell entstanden, weil auf einmal die wirtschaftliche Grundlage für viele in Frage gestellt worden ist? Oder war es doch mehr?
Ja, es liegt viel tiefer. Ich glaube, du sprichst, glaube ich, das absolut Richtige an. Es ist nicht nur rein finanziell. Finanziell ist das, was die Menschen tagtäglich spüren natürlich. Also wenn dein Geld heute anders bewertet wird als dein Geld morgen, das ist das, was man sofort spürt. Aber ich glaube, es geht auch um die vielen anderen, insbesondere religiösen Themen. Ich kann dir sagen, ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen gehabt, ob die jetzt stimmt oder nicht. Aber ich habe das so aus verschiedenen Quellen ausgesehen. Zwischen 70% und 90% der Iraner sind mit der aktuellen Regierung unzufrieden. Und zwar in der Form, dass auch sie dieses Zusammenbringen von Religion und Politik gar nicht haben wollen in dem Format. Und aus meiner Sicht, nehmen wir mal die 70% und ziehen davon nochmal 10% ab, sind wir immer noch bei der überwältigenden Mehrheit, die eigentlich nicht mit der Politik und der Religion, wie sie heute gelebt wird, einverstanden sind. Und wenn du das beachtest, dass du in einem Land lebst, was deine Heimat ist, du keine Chancen hast, finanziell sieht es schlecht aus, du bist auch mit der Regierung nicht einverstanden. Also es sind so viele Sachen jetzt auf einmal zusammengekommen. Und vor 3-4 Jahren gab es das traurige Thema mit Mahsa Amini, wahrscheinlich hast du es auch mitbekommen gehabt, das Thema Kopftuch und so weiter. Das sind so viele Sachen jetzt und es war für mich klar, das ist eine Art Pulverfass, das ist explodiert ist sozusagen und die Leute wirklich in jeder Stadt auf die Straßen gehen. Das hat jetzt wieder leider abgenommen, vielleicht weil du nach dem aktuellen Stand gefragt hast. Es hat leider abgenommen, weil ich habe auch ein paar Bilder das aus sozialen Netzwerken gesehen, weil jetzt die ganzen, ja, Revolutionsgarden und so weiter, die Straßen patrouillieren und quasi auf jeden schießen, der sich da gerade bewegen möchte.
Wenn es das jetzt schon wieder gewesen ist, hat man trotzdem etwas, was die Iraner stärken kann? Oder muss man einfach sagen, es war der nächste Versuch, in einer anderen Freiheit zu leben? Also es gab ja immer wieder in den letzten Jahrzehnten Proteste, alle wurden niedergeschlagen. War das jetzt der nächste, der niedergeschlagen worden ist? Und das war es jetzt.
Also ich hoffe, dass es noch nicht komplett niedergeschlagen worden ist, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe noch ganz arg, ich weiß nicht, wie die Leute jetzt zu Trump stehen, aber ich weiß, dass sehr viele Iraner, im Exil lebende Iraner, eigentlich sich nur wünschen, dass Trump jetzt mal endlich seine Drohungen wahrmacht und da einsteigt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar eine der letzten Chancen, die wir jetzt Stand heute haben. Es gibt sogar, vielleicht weil du gefragt hast, wie die iranische Community gerade das Ganze sieht, es gibt sogar viele Menschen, die sehen da ein Zeichen drin, ein Symbol der Hoffnung. Das klingt jetzt vielleicht absurd, aber Trump ist der 47. US-Präsident und die Revolution war vor 47 Jahren. Also sind die Sterne jetzt quasi so in richtiger Order, dass wir jetzt da Glück haben und das jetzt auch so passiert. Also so verzweifelt sind die Menschen, dass sie sich an sowas festhängen und sagen, jetzt muss eigentlich was passieren.
Aber wenn Trump doch angreifen lässt. Und angeblich ist er jetzt ja unter anderem von Israel gestoppt worden. Wenn er doch jetzt den Angriff startet auf den Iran, ist das nicht der Anfang eines Flächenbrandes? Also ist es das wert, dass er das tut?
Wir haben, ob das jetzt gut oder nicht ist, wir haben eine wichtige Identifikationsfigur im Iran oder außerhalb des Irans. Das ist der Sohn vom letzten König, vom letzten Schah. Also Schah heißt König. Und der heißt Reza Pahlavi. Und ich glaube, weil wir so eine Art, ja, Galionsfigur, Identifikationsfigur haben, besteht die Möglichkeit. Ich weiß auch, dass viele Iraner nicht Fan von ihm sind, weil er ist der Sohn vom letzten Schah und der letzte Schah wurde ja auch gestürzt. Aber wir haben endlich mal wir haben jemanden, der zumindest nach seinen Aussagen auch dazu bereit ist, erstmal das Land in eine Demokratie zu führen. Ich weiß es nicht, wie es in anderen Ländern war, wo vielleicht auch so revolutionsmäßige Aufstände waren und so weiter, ob es so eine ähnliche Figur gab, die zumindest einen Rückhalt von nicht allen Iranern hat, aber von vielen Iranern hat, um da zum Beispiel den Weg in die Demokratie zu ebnen, der auch mit der Ansage kommt, ich möchte eigentlich gar nicht König sein, ich möchte, dass wir als Iraner zu einer Demokratie gelangen. Und ich glaube, hier liegt die Chance. Das heißt, wenn Trump angreift, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es in Chaos enden wird und alles schlimmer wird. Weil die Frage ist ja, Ist der aktuelle Zustand in irgendeiner Form ein guter Zustand? Nein. Iraner haben gar keinen Bock mehr, bin ich ganz, ganz ehrlich. So drücke ich mich selten aus, aber die haben wirklich gar keinen Bock mehr auf die aktuelle Situation. Und die ganz große Hoffnung ist, dass jemand wie der Reza Pahlavi, auch wenn nicht alle hinter ihm stehen, aber es ist Reza Pahlavi, die das Volk so zusammenbringen kann, dass zumindest die nächste Stufe erreicht wird. Und das ist Demokratie im Iran. Es hat doch historisch, geschichtlich, glaube ich, ich komme dazu bestimmt später nochmal, aber es hat historische Gründe, warum ich glaube, dass das eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, da wirklich einzugreifen. Insbesondere die USA. Ich glaube, das ist das einzige Land wahrscheinlich, vielleicht sogar zusammen mit Israel, die sowas überhaupt bewerkstelligen können und auch so, sich sowas trauen zu tun. Und die Frage ist natürlich diese Politik von Trump, dass er mal eine Drohung ausspricht und dann wieder zurückzieht und dann er bekommt nichts mit von Hinrichtungen und dann doch wieder droht und dann die Airbases da freiraumen lässt und dann Flugzeugträger hinschickt. Keiner weiß im Grunde, ob das jetzt passiert oder nicht. Ich weiß nur, dass überhaupt der Psychologie der Menschen da gerade überhaupt nicht gut tut. Weil sie schöpfen Hoffnung aufgrund von 2, 3 Sätzen von Trump und dann sehen sie, da passiert aber nichts.
Wie stark ist dieses Mullah-Regime? Also wenn ein Khamenei gestürzt wird, ist das Regime dann auch gestürzt?
Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, da gibt es einfach ganz viele Profiteure, also die ganzen Revolutionsgarden, das sind so eine Art Armee, sage ich jetzt mal, die tief in der Bevölkerung auch verwurzelt ist. Also die tatsächlich, ich glaube, auch viele Freiwillige mit drin haben. Das ist ein ganzer Apparat dahinter. Das ist nicht nur diese Kleriker, die da total fundamentalistisch, islamistisch drauf sind, sondern auch Teile der Bevölkerung machen da auch freiwillig mit. Das heißt, ich glaube, nur der Sturz von Mullahs, damit ist noch nicht getan. Ich glaube tatsächlich, dass auch innerhalb der Bevölkerung natürlich da Veränderungen passieren müssen.
Deswegen, es kann ja auch kritisch betrachtet werden, was der Reza Pahlavi da möglicherweise plant. Also vertraust du ihm, wenn er sagt, mit mir wird es den Weg zur Demokratie geben?
Wow, Vertrauen ist eine gute Frage. Ich glaube, warum ich ihm jetzt vertraue, ist wahrscheinlich, weil er der letzte Hoffnungsschimmer ist, was wir da haben. Also ich glaube, daher rührt mein Vertrauen, glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht, wer oder wie da irgendeine Änderung reinbringen kann. Also ich bin ganz ehrlich, es gibt teilweise so noch kommunistische Bewegungen im Iran, es gibt die Mujahideen, es gibt ganz verschiedene Bewegungen im Iran und die sind alle in irgendeiner Form irgendwie extrem. In irgendeiner Form. Und der Reza Pahlavi ist der einzige aus meiner Sicht, weil er auch lange Zeit jetzt in den USA gelebt hat, im Ausland war, der diese moderate, demokratische Einstellung hat. Der sagt auch, das glaube ich ihm auch, ich komme da nicht hin, um der König zu sein, ich komme da hin, um das zu ebnen, dass wir eine Demokratie da aufbauen können. Und ganz ehrlich, ich glaube, fast jede Situation ist besser als jetzt. Also eine Regierung, die ihre eigene Bevölkerung ermordet, die hat ja 0,0 Legitimation, einen Tag weiter noch zu regieren. Also ist ja das Schlimmste, was du tun kannst.
Gut, aber er ist nun auch der Sohn eines Diktators. Ja, also
Das ist eine interessante Frage. Da gibt es auch wieder, ich glaube, auch innerhalb der Familie gibt es da verschiedene Stimmen. Reza Shah, also Mohammad Reza Shah, der Vater vor dem jetzigen Reza Pahlavi, der letzte Shah im Iran, der hieß Mohammad Reza Shah, da gibt es so ein Mittelbild von ihm. Es gibt Leute, die sagen, okay, an sich war das ein vielleicht nach außen wirkender, guter Mensch, sehr westlich orientiert, dazu komme ich auch nochmal gleich. Auf der anderen Seite mit den Geheimdiensten, SAVAK, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, mit seinen Geheimdiensten hat er halt auch die Bevölkerung so tyrannisiert sozusagen. Dann kenne ich aber auch Geschichten von anderen Familienmitgliedern und so weiter, die sagen, das war die schönste Zeit im Iran, die man sich vorstellen kann. Also man hört von beiden extrem viel. Und ich finde es immer witzig, aus verschiedenen Erzählungen, wenn ich es so mitbekomme, eigentlich kannst du sagen, das damalige Teheran, 1975 zum Beispiel, da war ich noch nicht da wurde ich noch nicht geboren, das war ein paar Jahre vor meiner Geburt, aber aus Erzählungen bekomme ich mit, das war eine der schönsten Zeiten im Iran, Frank Sinatra ist aufgetreten in Teheran, Elizabeth Taylor war dort, weil ihr einer aus der Führungselite irgendwie mit ihr zusammen war. Es war sozusagen das heutige Dubai. Und der Schah war sowieso, der letzte Schah, war sowieso sehr westlich orientiert. Und nicht natürlich, aber er hat die Kräfte schon gesehen gehabt, die fundamentalistischen Kräfte, die islamischen Kräfte und so weiter. Deswegen hat er diese SAVAK, diesen Geheimdienst, unter anderem mit Hilfe von USA und Israel auf die Beine gestellt, die dann natürlich geschaut haben, dass da Bewegungen schon früh erstickt werden.
Das heißt, du traust diesem Land zu, ein ganz klassisch liberales Land zu sein?
Zu 100.000%. Ich glaube auch, warum ich mir so sicher bin, ich bin mir auch super sicher. Das, was ich jetzt sage, meine ich auch gar nicht böse gegenüber anderen Regionen, Menschen, Nationen aus der Region. Aber Iraner sind keine Araber. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Wir sind keine Araber. Und jeder Iraner denkt so. Und das meine ich auch gar nicht böse gegenüber Arabern. Wir sind einfach ein anderes Volk. Ich glaube, der Islam wurde vor ein paar hundert Jahren uns sozusagen aufgezwängt, wie vielen anderen Nationen in der Region. Aber ich glaube, kulturell kommen wir aus einer ganz anderen Ecke. Fängt schon damit zusammen, dass wir, ich werde auch gefragt, tatsächlich gefragt, so, warum sehe ich jetzt auf den ganzen Iran-Demos auch Israel-Flaggen? Weil ist es schon mal aufgefallen, dass man relativ viele Israel-Flaggen sieht auf den Iran-Demos?
Nee, ehrlicherweise nicht.
Nee. Also tatsächlich, schau es dir mal an. Du siehst auch in den USA ganz viele Israel-Flaggen. Auch da muss man wieder unterscheiden zwischen Israel als Regierung, als Bevölkerung, als Politik und so weiter. Aber das historisch bedingt, vor 2500 Jahren war das ungefähr, darüber habe ich einiges gelesen gehabt, war Kyros der Große, auch einer der großen Dynastien im Persischen Reich, hat den Israelis geholfen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, hat den Schutz gewährt, weil sie vertrieben worden sind und so weiter. Wir haben ursprünglich einen sehr guten Draht eigentlich zu Israel und genauso auch umgekehrt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn zum Beispiel Netanyahu, der spricht als Mensch, ist ein anderes Thema. Also ich finde den, ich bin kein Fan von ihm, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde es interessant, dass er regelmäßige Ansprachen schickt aus dem Iran an die iranische Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest. Das macht er. So wie auch US-Präsident das teilweise.
Es gab ja de facto einen Krieg im vergangenen Jahr zwischen Iran und Israel für einige Tage.
Ja, genau. Und trotzdem werden da Nachrichten an die iranische Bevölkerung gesendet. Also freundliche Nachrichten. Auch noch zu gedenken sogar an die Situation von vor 2500 Jahren, als den Israelis da sehr geholfen worden ist. Das ist für mich schon damals, und ich will da jetzt nicht tief geschichtlich einsteigen, ich bin da nicht so bewandert, zumindest von dem, was ich verstanden habe. Iraner waren, glaube ich, schon immer eine Nation, die andere Menschen, andere Religionen, alles andere zugelassen haben. Es gibt ja nicht nur die ursprünglichen, das iranische, diesen Stamm von Persern, sondern es gibt die Aserbaidschaner, es gibt die Kurden, es gibt teilweise Kurden und so weiter. Es gibt es gibt verschiedene Nationen innerhalb des Irans und die haben eigentlich lange Zeit auch immer friedlich miteinander gelebt. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir es auch wieder schaffen, zu einem Status zu kommen, wo wir friedlich alle miteinander leben.
Wie blickt die deutsche, iranische Community auf das, was da gerade passiert? Also habt ihr da einen engeren Draht zueinander jetzt? Tauscht ihr euch aus? Hast du eine iranische Community hinter dir? Kennst du da mehr Menschen?
Also tatsächlich wurde ich auf Instagram häufiger angeschrieben mit neuesten Neuigkeiten, sage ich jetzt mal, was gerade im Iran läuft, was gerade da abgeht und so weiter. Ich weiß nicht, wie groß meine Community ist. Ich weiß nur, dass viele gerade extrem bedrückt sind, so wie ich es bin. So als Podcaster musst du natürlich auch auf Instagram regelmäßig posten und so. Und ich habe die letzten Tage gar keine Lust gehabt, irgendwas zu posten, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich habe ein Statement gepostet gehabt, was ich über Iran, über die aktuelle Situation denke. Habe selten so viel Feedback dazu bekommen auf eine Instagram-Story wie jetzt in dem Fall. Nicht nur von Iranern. Aber ich habe schon gemerkt, dass die iranische Community gerade alle extrem bedrückt sind. Also ich kenne jetzt Ah, ich will nicht lügen. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, da habe ich jetzt noch gar kein Statement gehört. Das finde ich auch interessant. Aber so aus dem Umfeld, wo ich jetzt komme, war alle, hoffentlich greift Trump an. Hoffentlich ist die Regierung bald weg. Mhm. Und das sind, und das sagen die meisten so aus ihren Quellen, das sind viel mehr getötete Menschen als das, was in den Nachrichten gezeigt wird.
Gibt es trotzdem in dieser Community in Deutschland auch eine Spaltung?
Ich weiß nicht, ob man das dazu Spaltung sagen kann. Ich weiß nur, es gibt ein paar, weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, Namen zu nennen, aber es gibt ein paar Aktivisten oder Aktivistinnen, die sich extrem für andere Sachen eingebracht haben, wie zum Beispiel für das Thema Palästina und so weiter. Da waren diese Personen extrem laut. Und jetzt zum Thema Iran kam keine einzige Meldung von denen.
Das hast du eine Erklärung?
Boah, super schwierig. Also da ich prinzipiell erstmal gegen Verschwörungstheorien bin, kann ich da, will ich ja erstmal mich da nicht dazu äußern. Es ist schwierig, jetzt jemanden vorzuwerfen. Also gerade da ist eine größere Influencerin, damit hier keine Hexenjagd passiert, sage ich nicht den Namen. Aber die hat jetzt zum Beispiel für das Thema Palästina sich extrem eingesetzt, was auch richtig und wichtig ist. Ich glaube, also ich befürworte die Zwei-Staaten-Lösung, was extrem wichtig ist. Und jetzt zum Beispiel zum Thema Iran hat sich nicht geäußert und Leute haben mich auch gefragt, hast du was von ihr gehört? Nee, tatsächlich nicht, habe ich nicht gehört. Also es gibt unglaublich viele Theorien darüber. Eine Theorie ist zum Beispiel, Iran ist ja leider, die jetzige iranische Regierung ist ja leider einer der Regierungen oder Gruppen, die extreme Fundamentalisten wie Hamas und Co., Hezbollah und so weiter finanzieren. Das heißt, eine große Gruppe von Menschen im mittleren Nahen Osten profitiert von der jetzigen iranischen Regierung. Und ich glaube, das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie aus meiner Sicht. Es ist so, die finanzieren leider sehr viel von diesen Gruppierungen. Ist auch die Frage, wir sind einer der ölreichsten Länder der Erde. Drittgrößte Vorkommen auf dieser Erde. Und das Öl wird dort gefördert. Nur das Geld kommt nicht bei der iranischen Bevölkerung an. Aber wo kommt es an? Bei den ganzen Proxys von Iran, die jetzt alle da irgendwie durchfinanziert werden. Und ob jetzt, ich glaube es zwar nicht daran, dass so größere Namen jetzt so indirekt dafür sind, dass die jetzige iranische Regierung so bleibt, aber ich frage mich da schon, wieso gibt es da keine Äußerung? Auch gibt ganz große persische Sänger zum Beispiel, die in den USA leben, da siehst du kein einziges Ding, kein einziges Wort, was sie darüber verlieren. Ob sie jetzt Angst haben, weil sie Familie dort haben und so weiter, ist auch natürlich ein wichtiges Thema. Da gibt es in Mannheim, glaube ich, auch jemanden, den du kennst, Reza Shahri. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob du seine Story gehört hast. Sehr netter Kerl. Ich kenne ihn jetzt nicht gut, aber von dem, was ich mitbekommen habe, der hat an Demos mitgemacht, der wurde da irgendwie gefilmt, also Iran-Demos, das war schon vor ein, zwei Jahren oder so weiter, ist in Iran eingeflogen und wurde dort instant verhaftet. Und weil es Bildmaterial von ihm gab. Also konnte zum Glück wieder zurückkommen, alles schön und gut. Aber das meine ich damit, vielleicht haben auch Influencer Angst, dass da irgendwie auch irgendwas passiert mit ihren Familienangehörigen. Das kann natürlich auch sein, deswegen will ich da niemanden.
Aber krass ist ja, dass diese Angst auch in Deutschland offenbar existiert.
Ja, 100%. Wir alle haben noch Familie dort. Jetzt ist, glaube ich, der Fall halt so, dass so viele Menschen weltweit auf die Straße gegangen sind, dass die meisten denken, okay, ist mir komplett egal. Jetzt schreie ich auch raus. Da habe ich aber allerdings auch ein schwieriges Verhältnis zu. Ich habe vorhin mit Lee darüber gesprochen gehabt. Ich finde es aber auch schwierig, hier auf die Straße zu gehen, dass da eine Regierung fallen soll und andere anzuspornen, geht auf die Straße, macht weiter. Ich fühle mich da nicht gut dabei, in einem sicheren Hafen wie Deutschland sozusagen andere anzuspornen, im Iran auf die Straße zu gehen. Vielleicht ist da ein anderer Reza Mehmann, der zwei Kinder und Familie und so weiter zu Hause hat. Der soll eigentlich nicht auf die Straße gehen, weil er soll sich um seine Familie kümmern. Da habe ich auch meine Schwierigkeiten, da jemanden aus der Entfernung heraus zu supporten. Also ich supporte gerne, aber ich kann nicht ruhigen Gewissens sagen, geh da jetzt im Iran auf die Straße. Weil dann müsste ich mir selber vorwerfen, wieso gehe ich nicht im Iran auf die Straße.
Was wünschst du dir jetzt für dieses Land? Was soll jetzt passieren?
Also ich bin ganz ehrlich, jetzt gerade hoffe ich, dass Trump seine Drohungen wahr macht und dass, ich glaube, es ist der richtige Move, dass Reza Pahlavi hinfliegt und versucht, Politik und Religion zu trennen und in irgendeiner Form Wahlen, demokratische Wahlen auf die Wege bringt. Und ich glaube, das funktioniert jetzt, Stand heute, nur mit externen Push. Wir hatten jetzt 47 Jahre keine Demokratie. Wenn jetzt einer, oder nicht, dass wir vorher arg demokratisch waren, aber zumindest ging es den Menschen vorher besser. Aber wir kennen ja im Grunde nicht, was Demokratie ist. Das heißt, wir brauchen Hilfe von außen, dass jemand sagt, so läuft ein Parlament ab, so läuft Demokratie ab, so wird gewählt, so sorgt man dafür, dass überhaupt Wahlen möglich sind und so weiter. Ich glaube, von in sich heraus wird es nicht funktionieren.
Würdest du zurückgehen, wenn der Iran ein demokratisches Land werden würde?
Wow, du stellst gute Fragen, ey. Also zum Leben wäre das sowieso eine Entscheidung, die ich mit meiner Frau treffen müsste. Also ich alleine kann jetzt nicht über ihr Leben entscheiden. Du, ich will jetzt zurückgehen, du musst mitkommen. Das ist eine sehr, sehr gute und sehr krasse Frage. Also ich würde zumindest gerne mal mein Land, mein Heimatland öfter besuchen, beziehungsweise überhaupt besuchen gehen. Das auf jeden Fall. Ich fühle mich deutsch. Also meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche auch Persisch, schreibe Persisch, alles gut. Aber ich bin eigentlich Deutscher. Und das soll aber nicht heißen, dass es mich gar nicht da belastet. Also kulturell bin ich immer noch Iraner. Du kennst mich jetzt wahrscheinlich im Austausch. Ich bin da schon ein herzlicher Kerl und so weiter. Das kommt, glaube ich, eher das Kulturelle, was ich von meinen Eltern, Großeltern und so weiter mitbekommen habe. Dass du mich jetzt fragst, ob ich da leben würde, ich glaube, Stand heute eher nicht. Und wenn, dann wäre es auch nicht meine, in der jetzigen Familiensituation, wo ich bin, auch nicht meine alleinige Entscheidung. Ja.
Ich würde auch immer aus taktischen Gründen die Frau fragen, ja.
Gut, wenigstens haben wir ein bisschen was zu lachen gerade. Aber ich kann es dir sagen, dass die letzten Tage war mir null zu lachen zumute, wenn
ich ehrlich bin. Also ich finde es beeindruckend, weil man ja merkt, wie sehr dich das Thema auch mitnimmt, wie offen du darüber sprichst. Ja, ich bin dir sehr dankbar. Das ist total erhellend. Und ich glaube auch, dass das viele Menschen auch nochmal einen anderen Blick gibt auf dieses Land.
100%. Ich meine, aus den Medien kennen wir nur dieses Iran. Da sind irgendwelche Mullahs, da sind Kopftücher und so weiter und so fort.
Es ist so weit weg.
Es ist weit weg. Also, was juckt mich da? Und ja, Iran, was machen die denn da über? Die haben viel Öl, die kriegen es nicht gebacken irgendwie. Wenn ich mit älteren Deutschen spreche, also wirklich die so 2-3 Generationen über mein Alter, die kennen alle Mohammad Reza Shah. Die halten alle, und das berührt mich auch im Herzen, das ist kein Spaß, wenn die Leute sagen, das ist ein stolzes Volk, Perser. Das berührt mich wirklich im Herzen. Also gerade wenn ich war vor kurzem Essen auf dem Schloss Heidelberg, kann ich sehr empfehlen. Und da saß gegenüber ein Pärchen, die war ein bisschen älter. Und die haben mich gefragt, woher ich komme ursprünglich. Ja, aus dem Iran und so weiter. Und die so, die Perser, die Iraner, damals der Mohammad Reza Shah und so weiter. Also das ist denen noch präsent, diese guten Zeiten aus dem Iran. Und das, was ja jetzt ist, ist ja super peinlich, dass ich da überhaupt jemanden erklären muss, warum, also dass da Frauen unterdrückt werden wegen dem Kopftuch-Thema, das ist mir peinlich, wenn ich ehrlich bin.
Ist das der Grund, warum Menschen, die aus dem Iran nach Deutschland gegangen sind, als Antwort geben, wenn man sie fragt, woher sie kommen, sagen, sie sind Perser?
Ja.
Also
mache ich auch.
Ja?
Ja, weil es mir peinlich ist, zwischendurch war es mir peinlich zu sagen, ich bin Iraner.
Wegen des Regimes?
Wegen des Regimes, ja. Da habe ich eher lieber gesagt, ich bin Perser. Also mittlerweile sehe ich es anders, aber es gab ein paar Jahre in meinem Leben, wo ich tatsächlich nicht gerne gesagt habe, dass ich aus dem Iran bin. Da gibt es diesen Begriff Herkunftsscham. Mhm. Den habe ich zum ersten Mal vom Kawa Yunusi gehört. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der ist Afghane, der war lange Zeit bei SAP Manager und so weiter. Und der hat auch lange Zeit gesagt, glaube ich, dass er aus Kolumbien kommt. Das ist eine ganz witzige Story. Also er wollte nicht sagen, dass er aus Afghanistan kommt, weil es ihm auch peinlich war, zu sagen, dass man aus so einem Rückschritt, also so
rückständigen so
Rückständigen Land, genau, wo gefühlt, wenn du die Bilder siehst, wo du denkst, okay, sind die irgendwie im 17. Jahrhundert irgendwie fest hängen geblieben und so weiter. Also das hat, irgendwann war es mir dann egal. Dann habe ich wieder ganz normal angefangen zu sagen, ich bin Iraner. Aber tatsächlich, das, was du sagst, ich glaube, viele Iraner, Perser sagen das heute immer noch, die sind Perser.
Bist du heute an diesem Moment stolz, Iraner zu sein? Oder ist das zu weitgehend, weil du ja eigentlich Deutscher bist? Was bist du eigentlich?
Identitätsfrage, gell? Also, ich bin stolz, Deutscher und Iraner zu sein, würde ich behaupten. Ich versuche von beiden Welten das Beste quasi mitzunehmen. Warum ich stolz bin, ich fange mal an, warum ich stolz bin, Iraner zu sein? Ich glaube tatsächlich, wir haben eine so schöne Kultur, historische Kultur, Offenheit. Ein guter Kumpel von mir hat vor ein paar Jahren, der bereist die ganze Welt, ist Fotograf und hat mich gefragt gehabt, du, ich will mir Iran anschauen, denkst du, ich kann es irgendwie machen? Ich so zu 100.000%. Habe mir sofort klar gemacht, dass er zu meiner Großmutter gehen kann, dass er da abgeholt wird, dass er da rumgeführt wird und so weiter. Und der ist dann wiedergekommen, hat gemeint, das war die freundlichste Nation, die er jemals erlebt hat. Das ist kein Spaß. Also der war schon in vielen Ländern dieser Erde. Und er hat gemeint, er hat noch nie so ein gastfreundliches Volk erlebt. Und das ist das, was mich stolz macht. Wir sind super gastfreundlich. Also wenn du musst mich gar nicht mehr fragen, ob du zu mir nach Hause kommen kannst. Du bist immer herzlich eingeladen. 3 Uhr morgens, kannst du anrufen, Reza, ich habe keinen Unterschlupf, ich habe Hunger. Du kommst sofort rein, kriegst erstmal einen Schwarztee von mir und wir sprechen und haben eine gute Zeit miteinander. Ich glaube, darauf bin ich stolz, dass wir kulturell, glaube ich, offen sind, freundlich sind, dass wir gewisse Werte haben. Ich rede nicht von der jetzigen Regierung, ich rede von den persischen Werten. Gibt es so Kleinigkeiten, ich würde niemals zum Beispiel einem Gast Kleinigkeiten mit dem Rücken gegenüber sitzen. Das ist unhöflich. Oder mit den Füßen voraus zu jemandem sitzen. Oder nicht aufstehen, wenn jemand reinkommt und nicht im Stehen begrüßen. Das ist eine Respektlosigkeit, das kannst du gar nicht vorstellen bei uns, wenn du sitzen bleibst und jemandem im Sitzen die Hand schüttelst.
In Deutschland auch.
Habe ich aber auch schon anders erlebt. Ja, habe ich auch schon anders erlebt. Also vielleicht aus Nichtwissenheit und so weiter. Oder ich könnte jetzt nicht was essen und trinken, ohne dass du jetzt auch mit mir was isst und trinkst. Das ist übrigens das, was man denen am Schloss immer gesagt bekommt. Ich bin ein guter Gastgeber. Das fand ich interessant, weil ich glaube, ich denke nicht mal drüber nach. Ich bin einfach gastfreundlich, weil ich glaube, das ist in uns drin. Ich bin genauso aber auch stolz zu sagen, ich bin Deutscher, weil ich denke, Deutsche haben auch eine sehr solide Wertestruktur aus meiner Sicht. Was ich damit meine ist, ich glaube, dass wir Deutschen das Thema Leistungsgesellschaft positiv sehen. Der Stärkere hilft dem Schwächeren. Das ist gut, dass wir so denken. Ich rede nicht von diesen Standardsachen, wir sind pünktlich und so weiter, sondern ich glaube tatsächlich, wenn ich stärker bin als du, dann helfe ich dir. Das machen die Deutschen. Also klar gibt es jetzt viel Meckerei wegen Bürgergeld, Grundsicherung und so weiter.
Ja, aber im Grunde ist es ja sogar staatlich konstituiert durch die soziale Marktwirtschaft.
Genau, soziale Marktwirtschaft. Genau. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Soldaten von der US-Armee gesprochen gehabt, über Umwege, ein guter Freund der Familie von meiner Frau. Meine Frau ist Halbamerikanerin und ist schon ein paar Jahre her. Da ging es auch um Obamacare und so weiter. Und das ist schon wirklich ein paar Jahre her. Und er hat gemeint, warum soll ich die Krankenversicherung von jemand anderem bezahlen? Das hat er nicht verstanden. Und ich so, ja, weil du bist gesund und vielleicht ist da jemand behindert und kann nicht und Schicksalsschlag gehabt und so. Das hat er 0,0 verstanden. Aber hier bei uns ist normal, wenn du gerade nicht kannst, aber du versprichst mir, wenn ich mal nicht kann, dann hilfst du mir auch. Und das respektiere ich sozusagen, dass es so tief drin ist. Das sind Werte, die gibt es nicht überall auf der Welt. Deswegen bin ich auch stolz, Deutscher zu sein.
Reza, ich danke dir, dass wir über dieses Thema so ausführlich sprechen konnten.
Ich danke dir, dass du mich herausgekitzelt hast, so mal aus meiner Hülle heraus und ich da mal ein bisschen offen. Du hast gesehen, du hast mich mit ein paar Fragen sehr überrascht, aber
es hat sich gelohnt.
Ja, es hat auch gut getan, mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Danke dir, Carsten.
Danke dir.